dann kommt die islamische Revolution, alles wird ganz anders, alles ist sehr stark militarisiert und das Komitee, wie es damals genannt wurde, kommt dann immer an der Haustür klopfen und guckt dann so Stasi-mäßig, wer jetzt was Falsches gemacht hat, und der wird dann dafür bestraft. Bis zur Todesstrafe, auf dem eigenen Hof erschossen zu werden, waren die Möglichkeiten alle vorhanden. Meine Musik, ich habe 16 Alben bisher veröffentlicht und noch nie Geld damit verdient, war immer politisch, seit 2008, seit dem Album Tränen, mit einer Pyramide und einem Auge direkt in einem iranischen Teppich eingebettet, habe ich über Impfungen gerappt, über Satanismus, über Kinderhandel und über den 11. September und über den ganzen Scheiß. Und sag den Leuten einfach eiskalt, wie es ist. So wie du es gesagt hast, geh mal an die ukrainische Grenze und sammle mal die Restmenschen ein, pack die mal in die Eimer und zeig den Leuten, guck mal, das ist das Game. Willst du immer noch spielen? Und wenn die Leute dann immer noch spielen wollen, dann sollen sie da untereinander spielen. Mach eine Insel auf und dann sollen sie da Krieg spielen. Dann machen sie Call of Duty in echt. Aber lass mal die normalen Leute einfach in Ruhe.
Endlich Frieden. Der Podcast zum neuen Buch, in dem 100 Persönlichkeiten Zivilcourage zeigen.
Hallo Belasch.
Hallöchen.
Belasch, du bist einer der 100 Autoren, die im Buch Endlich Frieden geschrieben haben, Überschrift Licht und Schatten. Und das passt ja zu deinem Leben, obwohl du ja selber auch sagst, das Leben besteht eben nicht nur aus Schwarz und Weiß. Das sind Angebote, aber eigentlich heißt es dazwischen mehr anderen. Und ich finde, dass das Jahr, in dem du geboren wurdest und dein, glaube ich, immer noch Lieblingskünstler, das passt gut zusammen. Du bist 82 geboren, in dem Thriller erschien und dein Leben ist sehr lange ein Thriller gewesen. Darüber möchte ich mit dir reden. Ähnlich wie ich bist du ja jemand, der mit dem Iran in Verbindung steht. Da hast du mal gelebt mit deinen Eltern, das ist nicht mehr der Fall. Und die Geschichte an sich, die im Buch auch beschrieben wird, finde ich extrem spannend, weil sie führt uns eben dazu, was Krieg ausmacht. Krieg hat ja einen tatsächlichen Impact auf jemanden, der im Kriegsgebiet wohnt und dann dort weg muss. Erklär uns doch mal, 82 im Iran geboren, heute in Deutschland ansässig. Das war ja keine freiwillige Entscheidung, das war ein Muss und bleibt ja auch sehr aktuell, wenn wir sehen, was gerade im Iran passiert. Wie bist du nach Deutschland gekommen?
Ich bin nach Deutschland gekommen über Umwege. Also der erste Fluchtversuch, der ging leider nicht so gut, wie wir uns das erhofft hatten. Der ging wirklich tatsächlich richtig in die Hose. Da war ich da mit meiner Mutter, mit meinem Onkel und einem guten Freund von meinem Onkel unterwegs in Richtung Deutschland, in einem Schlepperhotel untergekommen in Ankara in der Türkei. Frau und Kind sind ein bisschen belastend für die Flucht. Die Lager haben sich ein bisschen gespalten. Mein Onkel und sein Freund sind mit anderen Schleppern dann weitergeführt worden. Und meine Mutter und ich haben ja die Arschkarte gezogen und mussten dann wieder zurück in den Iran. Es hat nichts geklappt, wir wurden verraten, ab in die Heimat wieder zurück. 2 Jahre später gab es dann nochmal die Situation, mich alleine dann nochmal nach Deutschland zu schicken, weil mein Vater schon hier in Metzingen im Asylantenheim war zu der Zeit. Und so wurde ich in einem Flugzeug geschmuggelt. Also der Herr, der das damals gemacht hat, für mich persönlich ein Held und auch ein großer Freund der Familie, hat da sehr große Risiken auf sich genommen. Und hat so getan, als wäre er mein Verwandter. Der war halt damals Flugbegleiter bei Iran Air. Und da musste ich dann also gebrieft werden quasi, dass ich mucksmäuschen still sein soll, ihn am besten gar nicht ansprechen soll und so weiter, damit diese ganze Sache nicht auffliegt. Und dann saß ich da mit meinen 5 Jahren halt in diesem Flugzeug. Beim ersten Mal, als ich vor diesem Flugzeug stand, musste die Aktion abgebrochen werden, weil da habe ich dann so einen Heulkrampf bekommen, 5-Jähriger halt, und habe mich nicht getraut, in diese Riesenmaschine zu gehen und habe dann kurz vorher erstmal einen Schock bekommen. Es wurde immer vorher gesagt, ey, alles wird gut, du gehst ja zu deinem Vater, den vermisst du ja und so weiter und deine Mama kommt nach, mach dir keine Sorgen. Aber trotzdem ging es beim ersten Mal halt nicht. Und dann musste die Aktion abgebrochen werden und ein paar Wochen später mit viel Gesprächen und so psychologischer Massage habe ich mich dann nochmal breittreten lassen, dieses Experiment dann einzugehen und dann saß ich dort drin und hat es auch geklappt. Da bin ich tatsächlich hier mit so einer Armee-Uniform, saß ich da drin als kleines Kind mit einer Mütze in Grün, mit einer deutschen Fahne auch noch hier drauf und bin dann hier nach Deutschland gekommen. Davon gibt es sogar noch Fotos, interessanterweise poste ich mal irgendwann. Ja, und dann kamen wir ins beschauliche Metzingen und von dort aus ging die Reise dann weiter in Richtung deutsches Leben.
Mhm. Metzingen für alle bekannt, übrigens eine Stadt, in der ich mich auch länger Zeit mal aufgehalten habe. Ich habe auch mal in Metzingen gewohnt. Da war damals Hugo Boss noch sehr klein. Heute ist ja Metzingen ein Ort, allerdings ist das Mailand klein, also verrückt, sahen Stores ist. Wenn man sich das anguckt, du beschreibst in deinem Text auch, dass es eine gefährliche Situation gab. Du warst in einem Fahrzeug, was von einem 17-Jährigen gesteuert wurde. Das wusste deine Mutter aber nicht, dass der gar keinen Führerschein hat und dass der gar keine 18 ist. Und du sitzt hinten auf der Rückbank eingewickelt in eine Decke und werde von der Polizei angehalten. Und dass du das überlebt hast, ist auch, da war viel Glück dabei, muss man mal sagen. Kannst du die Geschichte erzählen?
Ja, ist schon mal interessant, dass man damals einfach Babys eingewickelt auf der Rückbank hat sitzen lassen, ohne Kindersitz. Aber kann auch mal schief gehen. Also deswegen, um die Sache kurz zu fassen, Meine Mutter hat mich eingewickelt, es sollte eigentlich eine Reise werden zu einem Burgerladen. Ja, damals noch so, sag ich mal so, die Rückstände der Amerikanisierung, die waren ja noch da. Es gab ja auch zu Schahs Zeiten gab es noch einen McDonald's zum Beispiel in Teheran. Ja, also das, um das mal kurz vorwegzunehmen. Und dann kommt die Islamische Revolution, alles wird ganz anders, alles ist sehr stark militarisiert. Und das Komitee, wie es damals genannt wurde, kommt dann immer an der Haustür klopfen und guckt dann so Stasi-mäßig, wer jetzt was Falsches gemacht hat, und der wird dann dafür bestraft. Bis zur Todesstrafe, auf dem eigenen Hof erschossen zu werden, waren die Möglichkeiten alle vorhanden. Und in dem Augenblick hat meine Mutter mit einem Nachbarn von uns, also es waren viele Nachbarskinder aus Armenien bei uns, weil das halt armenische Flüchtlinge waren, die damals durch den Konflikt im Iran gelandet sind. Interessanterweise habe ich heute mal einen Bericht gesehen, dass auch nach dem Zweiten Weltkrieg sehr viele Polen im Iran aufgenommen wurden. Und zwar über 10.000, soweit ich weiß. Armenier waren damals sehr präsent. Also das waren die Jungs mit den Locken, die mit den Adidas-Anzügen, die Breakdance gemacht haben, die Cool Guys. Und wir haben uns mit denen auf jeden Fall sehr gut verstanden. Jetzt sitzen die da beide im Auto. Ich bin hinten auf der Rückbank, ab zum Burgerladen. Der Junge ist 17, hat keinen Führerschein. Und dann kommt eine Verkehrskontrolle. Und er rast da dran vorbei, weil er natürlich Angst hat, dass er erwischt wird und seine Eltern rausbekommen, dass er das Auto quasi geklaut hat. Ja, also er ist einfach mal zweckentfremdet hat. Und letztendlich endet es halt in einer Straßensperre. Leute kommen mit Maschinengewehren dann an das Fenster und meine Mutter möchte nur nach hinten greifen, um nach ihrem Kind zu sehen. Und die glauben, dass sie eine Terroristin ist, dass sie und nach der Waffe greift. Und dann wird sie dann auch sehr, ja, sehr bedrohlich behandelt. Und dann heißt es, dass sie erschossen wird, wenn sie nicht sofort ihre Hände runterlässt. Und sie sagt, ich will nur nach meinem Kind gucken. Und der Typ hat sich darauf eingelassen. Auf jeden Fall meinte, du nimmst jetzt deine Hände weg, steigst jetzt hier aus, während natürlich das Maschinengewehr am Nacken sitzt, gehst nach hinten und dann zeigst du mal, ob da wirklich ein Kind ist oder ob da eine Knarre ist. Und sie geht ganz, ja, vorsichtig nach hinten und dann liegt das Kind da auf dem Boden natürlich. Bin da erstmal runtergerollt, aber weint nicht, hebt es auf. Und der Typ kriegt dann einen Nervenzusammenbruch und scheißt meine Mutter so richtig zusammen, weil er dann sagt, wegen dir wäre ich fast in der Hölle gelandet, ich hätte jetzt fast eine unschuldige Frau erschossen und so weiter. Du kannst doch nicht einfach nach hinten greifen während der militärischen Kontrolle und so weiter. Und dann meinte sie dann halt, ey, guck mal, der Junge, der hat hier Scheiße gebaut, er hat keinen Führerschein, er ist 17, er hat Angst vor seinen Eltern. Und dann waren die dann auch kulant genug und haben die dann alle passieren lassen. Das ist eine der vielen Geschichten, die zu der Zeit passiert sind, ja.
Du arbeitest heute überhaupt nicht als YouTuber, das ist schon lange her, sondern bist ein ernstzunehmender Journalist, der aber auf YouTube sendet, solange YouTube das zulässt, muss man immer dazu sagen, und machst es schon ziemlich lange. Das heißt, was wir heute so erleben an neuen YouTubern aus dem Edelmetalllager, das machst du ja schon sehr, sehr viel länger. Was hast du denn, als du nach Deutschland gekommen bist, eigentlich beruflich gemacht? Du bist ja jung gewesen. Solltest du eine Lehre machen? Gibt es da irgendetwas, wo du sagen kannst, das habe ich dann machen müssen, obwohl ich es gar nicht ausgeübt habe?
Nee, nicht wirklich. Also ich war eine Zeit lang wirklich total planlos. Ich habe mein Abitur versucht zu machen. Ja, prominenterweise habe ich das abgebrochen irgendwann. Also nach dem zweiten, dritten Versuch dann irgendwann mal auf die Oberstufe gegangen. Abgebrochen, dann Fachabitur probiert zu machen, irgendwie in Wirtschaft, schnarch gehen. Also irgendwann habe ich gesagt, ey, das reicht. Ich habe es 12 Jahre lang probiert, meiner Mutter zuliebe, ehrlich gesagt, Schule zu machen als wirklich sehr schlechter Schüler. Also vor allem in der Grundschule war ich wirklich eine Katastrophe und wurde die ganze Zeit nur aus der Klasse geworfen, aus der Schule geworfen und so weiter. Und das hat mir dann irgendwann gereicht. Dann habe ich angefangen, als DJ zu arbeiten, in Diskotheken und so weiter, wie man es kennt. Irgendwann mal kam dann diese Musiksache, dann habe ich angefangen, Musik zu produzieren und hatte gar keinen Bock auf Rap, ehrlich gesagt, weil ich fand Deutschrap sehr peinlich. Und dann waren diese ganzen deutschen Rapper um mich herum, die waren aber sehr unzuverlässig und mir hat es auch nicht gefallen, was die da so gerappt haben oder wie sie gerappt haben. Da dachte ich mir, okay, dann machst du das halt auch jetzt einfach vom DJ quasi zum Produzenten, zum Rapper. Und irgendwann habe ich dann auch wirklich gedacht, ey, weißt du was, du brauchst auch mal einen echten Schein. Also du bist hier in Deutschland, alles ist bürokratisch und vielleicht willst du auch mal ins Ausland gehen. Gut, dann machst du da mal dein Diploma als Audioingenieur, habe ich auch gemacht. Ja, kann ich mir über meine Toilette hängen, hat mir überhaupt nichts gebracht. Und ja, irgendwann kam dann diese ganze YouTube-Geschichte eigentlich aus Zufall. Also MC Boogie brauchte einen Kanal, der hatte keinen, der hat Musik rausgebracht, ich war der Produzent. Ich dachte, das wäre Marketing- und businesstechnisch mal vielleicht ganz gut, einen eigenen YouTube-Kanal zu haben. Um die ganze Sache zu promoten, wäre dann die goldene Idee gewesen, einfach was zu machen, was in Deutschland nicht so wirklich prominent war, und zwar einen Podcast zu starten. Amerika hatte Drink Champs, Rogan und so weiter. Deswegen habe ich gesagt, ey, guck mal, pass auf, du hast gute Kontakte, ja, die Leute mögen dich aus der Rap-Szene, du kannst bestimmt Leute direkt einladen. Lass uns das mal einfach starten. Meine Musik, ich habe 16 Alben bisher veröffentlicht und noch nie Geld damit verdient, war immer politisch, seit 2008, seit dem Album Tränen, mit der Pyramide und im Auge direkt in einem iranischen Teppich eingebettet, habe ich über Impfungen gerappt, über Satanismus, über Kinderhandel und über den 11. September und über den ganzen Scheiß. Und so sind wir auch miteinander in Kontakt gekommen. Dann hast du mich eingeladen ins Fritz-Radio. Das müsste 2009 gewesen sein, das erste Mal oder 10. Und so hat sich die ganze Sache dann entwickelt. Irgendwann kam Corona, dann kamen die Lockdowns und dann haben sich die Lager extrem gespalten. Auf einmal gab es Kontaktschuld mit uns, weil wir uns auf die richtige Seite gestellt haben. Dann wollte die Industrie nicht mehr mit uns und dann wollten die Rapper nicht mehr kommen und dann kam dieses und jenes. Und so hat sich dann mein Zweig entwickelt. Mein Zweig war schon immer politischer Rap, ja. Und dann kamen die politischen Gäste. Dann habe ich Kevan eingeladen, dann habe ich Ganza eingeladen. Und jetzt mittlerweile kommt halt so gut wie gar kein Musiker mehr zu uns, was ich sehr gut finde. Also es ist eine sehr positive Entwicklung. Von daher bin ich sehr froh darüber, dass ich jetzt auch mit Good Morning Germany jetzt eine reine News-Sendung mit politischen Themen an den Start gebracht habe. Das ist eine gute Entwicklung.
Einen kurzen Satz dazu. Es gibt dieses neue Format, das ist aktueller. Bisher war die Podcast ja immer so, dass es auch eine Woche oder 2 Wochen später hätte ausgestrahlt werden können, auch oft wurde, weil es einfach so zeitlos war, dass das große Fenster ist. Jetzt bist du seit ein paar Tagen mit diesem neuen Format am Start, wo du eben sagst, okay, das hat auch in gewisser Weise ein Verfallsdatum. Ich habe die erste Ausgabe natürlich gesehen, war sehr spannend. Aber warum jetzt das Aktuelle? Weil das geht ja um aktuelle politische Berichterstattung, wo man ja am Ende des Tages eigentlich nicht wirklich etwas Neues erfährt, sondern eigentlich nur die Scheiße in Detail.
Ja, das stimmt. Also ich glaube, die Leute, die wie wir schon seit längerem dabei sind, die bekommen erstmal jetzt eine Genugtuung dafür, dass sie jahrelang umsonst auf die Mütze bekommen haben. Ja, also ich habe mich noch nie in die Opferrolle gepackt, sondern habe halt immer hart dagegen gedrückt. Einige Leute sind aber da dran zerbrochen. Und ich glaube, dass da jetzt die Entschuldigungswelle in Richtung Xavier Naidoo eine relativ lächerliche ist, ehrlich gesagt. Man sollte sich mal bei Liz Crokin entschuldigen. Also die Frau hat 15 Jahre lang einfach den Horror überhaupt erlebt und hat damals über Pizzagate und so weiter berichtet, noch lange bevor die Sache prominent war. Also von daher, dieses ganze Themenfeld ist extrem breit. Jetzt jumpen die da alle rauf, ja. Und das sind halt solche Sachen, wofür wir eigentlich geblutet haben. Und ich empfinde das jetzt auch als meine Aufgabe, das auch weiterzuführen. Also deswegen dieser Kuchen, der ist jetzt da. Daran wird jetzt verdient. Da werden jetzt Berichte erstattet. Ich habe das gemacht, ohne Geld zu verdienen, sogar Geld zu verlieren. Jahrelang. Und jetzt in dem Augenblick, wenn die Sache sexy wird, werde ich bestimmt nicht das Battlefield verlassen und es den ganzen anderen überlassen, die jetzt nur auf den Schwanz raufspringen, weil er jetzt gerade schön hart und lukrativ ist. Das ist erstmal so die eine Motivation. Auf der anderen Seite geht es halt auch einfach nur darum, dass ich auch einfach mehr Format, also mehr Inhalt bringen will, mehr Content bringen will. Und das ist halt nun mal meine Schiene. Ich mache das halt wirklich aus Überzeugung. Das ist nicht irgendwas, wo ich mich dazu zwingen muss, weil es jetzt gerade trendy ist. Das ist eigentlich die Überlegung.
Belasch, du bist seit langem ein Mensch, der eben auch immer schon, aber jetzt sehr, sehr, ja, 90% macht das aus, politische Inhalte kommuniziert. Also ein klassischer Journalist, der eben YouTube benutzt, so wie Hirsch bei The Substack ist, weil die New York Times sie nicht mehr schreiben lässt. Es geht in diese Richtung. Aber du bist auch ein spiritueller Mensch, kommt eben dein Text auch raus, weil das, was du eben auch siehst und was du die ganze Zeit schon beschreibst, ist, dass es da gewisse satanische oder auch andere Rituale gibt. Das ist jetzt nichts Neues, die wurden jetzt nicht mit Epstein und Co. erfunden, die hat es immer schon gegeben. Und du sagst selbst am Ende, wir sind Spieler, ja? Wie meinst du das denn?
Habe ich gesagt, dass wir Spieler sind?
Ja, das ist dein letzter Satz, wir sind die Spieler.
Ach so, in Bezug auf das Game, ja, okay, das ist natürlich die Philosophie, dass man immer darauf auch achten soll, dass man auch quasi dann das Game zu blamen hat und nicht den Player. Aber es ist auch einfach ein riesengroßes Spiel, wenn man es mal jetzt so aus der Vogelperspektive betrachtet. Sowas wie der freie Wille des Menschen und so weiter, das haben wir ja auch diskutiert, wo du das letzte Mal mit Heiko bei uns warst. Es gibt auch einfach Leute, die man wahrscheinlich dann auch in dem Kontext respektieren muss, dass sie Krieg spielen wollen. Es gibt halt Leute, denen reicht es nicht, Call of Duty zu spielen und da virtuell durch die Gegend, dann wollen sie das Echte. Und dann werden sie ausgebildet und irgendwann sind sie geil drauf, einfach Blut zu sehen. Also wie geht man mit dieser Situation um? Was war zuerst da, das Huhn oder das Ei? Also es wird ein System aufgebaut, ja, wo Leute dann quasi in solche Richtungen manipuliert werden, dass sie dann denken, dass sie dann fürs Vaterland dann quasi die Waffe heben müssen und auf Fremde schießen müssen und unschuldige Leute zerbomben müssen. Das ist auf jeden Fall ein ganz großes Problem. Aber ich glaube, egal wie wir das drehen und wenden, es wird immer irgendwelche Leute da draußen geben, die einfach Krieg spielen wollen. Aber lass sie doch einfach dann ihren Krieg selber spielen, wenn es jetzt ums Spiel geht. Lass die Sache doch auf eine freiwillige Basis basieren und nimm mal die Manipulation und die Lügerei mal einfach raus, ja, und sag den Leuten einfach eiskalt, wie es ist. So wie du es gesagt hast, geh mal an die ukrainische Grenze und sammle mal die Restmenschen ein, pack die mal in die Eimer und zeig den Leuten, guck mal, das ist das Game. Willst du immer noch spielen? Und wenn die Leute dann immer noch spielen wollen, dann sollen sie da untereinander spielen. Mach eine Insel auf und dann sollen sie da Krieg spielen. Dann machen sie Call of Duty in echt. Aber lass mal die normalen Leute einfach in Ruhe. Das ist das, was ich damit meine.
Da sind wir beim Friedensthema. Du hast Krieg erlebt, du hast den Iran erlebt, als der im Iran-Irak-Krieg als bombardiert wurde mit der entsprechenden Hilfe von außerhalb. Ja, das habe ich auch neulich wieder gelesen. Donald Trump, Help is on the way. Der meinte da sein Flugzeugträger. Das ist eine komplizierte Situation. Während wir hier sprechen, ist Netanyahu, ich glaube, im Weißen Haus und möchte, dass der Iran sämtliche Raketen abgibt, damit er sich gar nicht mehr verteidigen kann. Darüber wollen wir nicht reden. Ich möchte mit dir darüber reden, wie du friedlich bleibst, weil du machst auch mich an den friedlichen Eindruck. Also dieses Angebot da draußen, dass du ja, es wird nie alles gut werden, es ist auch nicht immer alles böse, aber wie gehst du denn mit diesen Spielregeln da draußen um, die einem auch ein Angebot machen, dass man zu Recht zornig sein kann, zu Recht böse sein kann, aber eigentlich dann nicht friedlich sein kann? Wie kommst du bei all diesen Themen, mit denen du dich beschäftigst, dazu, dass du trotzdem in dir ruhst und jemand bist, der ja positiv durch die Welt geht? Also wie kommst du zu deinem inneren Frieden? War der immer schon da oder hast du dir das angeeignet, erarbeitet oder gibt es auch jemanden, der dann extrem tobt, einen Wähler, den ich so nicht kenne, der vielleicht beim Autofahren dann tobt oder an der Kasse oder so, der einfach sagt, das muss auch mal raus. Wie ist es denn?
Ja, also den du gerade angesprochen hast, den gibt es tatsächlich sehr, sehr oft. Also ich muss mich jetzt nicht bei YouTube hinsetzen und Outrage-Content machen. Ich bin nicht Piers Morgan. Also so, mir geht es wirklich nicht darum, diese Seite von mir in die Öffentlichkeit zu tragen. Erstens, Vorbildsfunktion natürlich, du möchtest ja auch anhand eines lebenden Beispiels vorangehen. Ja, ich wünsche mir Frieden wirklich aus reinem Herzen, in großen Zügen, aber nicht, dass man so einen Planeten hat, wo einfach nur noch Bienen und Blumen und so, das funktioniert halt nicht, ja. Also Negativität und so weiter empfinde ich dann doch schon für sehr, sehr wichtig. Das sind alles Erfahrungsprozesse und die sind vor allem in dieser jetzigen Zeit für die Menschheit wahrscheinlich wichtig, um zu wachsen. Aber das ist halt ein extremes Ungleichgewicht da. Und ich selber muss mich ja auch diesem Ungleichgewicht dann immer wieder beugen. Also es gibt Situationen, da wurde ich angegriffen, da wurde ich, also alles Mögliche ist mir schon passiert, von Bedrohungen bis Angriffe und so weiter. Und da muss man natürlich dann auch gucken, dass man nicht die falschen Entscheidungen trifft aus irgendwelchen emotionalen Gründen, sodass man halt sich selbst oder die Leute, die man halt gern hat oder liebt, dann auch nochmal in Gefahr bringt. Ja? Also keiner hat was davon, wenn ich im Knast lande, und keiner hat was davon, wenn ich irgendwo abgestochen in der Ecke liege. Deswegen muss ich mir mal ganz gut immer überlegen, wie ich auf was reagiere, wenn andere Leute mich angreifen wollen. Aber trotzdem bin ich der Überzeugung, dass ich auf jeden Fall für den Krieg gewappnet sein muss, damit ich den Frieden dann auch repräsentieren kann. Also ich bin niemand, der sagt, Gewalt ist keine Lösung. Nein, nein, Gewalt ist manchmal eine Lösung. Ja? Ob wir es jetzt wahrhaben wollen oder nicht. Ich habe Kampfsport trainiert mein halbes Leben lang. Ich bin ziemlich gut an der Waffe ausgebildet und so weiter. Ich bin für den Ernstfall ready. Ja? Aber trotzdem möchte ich das nicht. Und wenn es irgendwie einen anderen Weg gibt, dann gehe ich gerne den anderen Weg.
Was denkst du denn, wenn du dir anschaust, was im Moment in Europa passiert? Deutschland soll kriegstüchtig werden. Daran glaube ich persönlich nicht. Mit dem Personal wirst du keinen 30-Kilometer-Marsch hinbekommen. Jedenfalls nicht mit Gepäck. Und wenn, dann finden die dich zurück. Geht der Plan nicht mehr auf, dass man A gegen B hetzt, weil die Welt heute multipolar ist und das alles nicht mehr funktioniert? Oder sagst du, die Menschen sind so dumm, wenn du lange genug Propaganda machst, werden Leute wieder begeistert für irgendeinen Quatsch, den sie nicht verstehen, in den Krieg ziehen? Was denkst du, wo stehen wir heute? Oder macht Deutschland zum dritten Mal in 100 Jahren denselben Fehler?
Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Also ich würde nicht davon ausgehen, ich glaube, also auch deine Perspektive, die teile ich halt nicht, bei allem Respekt, dass man jetzt da nochmal das blaue Wunder erleben muss. Ich glaube, das nächste Wunder wird dann kommen und dann kommt das nächste Wunder und so weiter. Ich glaube, wir brauchen wirklich einen fundamentalen Wechsel des Bewusstseins. Und da sind wir halt einfach noch nicht, ja, um jetzt wieder zu Rudi Dutschke zurückzukommen. Also darauf muss man noch warten. Letztendlich ist es aber so, dass eine Kleinigkeit immer gereicht hat, rein historisch betrachtet, wenn man sich den Angriff der Lusitania anguckt oder dann später Pearl Harbor, wenn es jetzt gerade um die Amerikaner geht, die ja laut Philipp Hoff zum Beispiel sehr kriegsmüde sind. Ein Tag reicht, ein Event reicht. Und dann ist die Kriegsmüdigkeit direkt aus dem Fenster. Und dann wird der Friedenspräsident, der sich für den Frieden hat wählen lassen, dann zum Kriegspräsidenten. Das kennt man alles, ja. Von daher, es ist ein fundamentaler Wechsel nötig. Und ich glaube, jetzt langsam kommen da einige Sachen zwar in Bewegung. Da muss man sich aber dann die Frage stellen, warum? Weil wir Verschwörungstheoretiker, wir vermuten ja hinter jeder Hecke eine Verschwörung. Und ich vermute mittlerweile hinter jedem Blatt eine Verschwörung. Also würde das dann bedeuten, in meinem Fall, dass ich glaube, dass ein neues Herrschaftssystem vor der Haustür steht und dass man auch mit Absicht gerne abreißt und dann das Vertrauen halt in die herrschenden Instanzen auch systematisch zerstören wird in einer kontrollierten Sprengung, damit man sagen kann, ey Leute, wisst ihr was? Vertraut doch lieber dann den Leuten, die keine Kinderschänder sind. Vertraut doch lieber dann den Leuten, die keine Mörder sind oder die keine emotionale Verbindung dazu haben, euch zu manipulieren. Und zwar der künstlichen Intelligenz. Let's go. Technokratie. Juhu. Das ist, glaube ich, so das übergeordnete Ziel gerade.
Also die Palantir-Demokratie quasi.
Ja,
Wir wissen,
was auch immer das sein soll. Ja.
was immer
Ja.
das sein soll. Wie ist dein, wenn du dich heute erlebst, wie ist denn heute dein spiritueller Überbau? Gibt es so etwas, wo du denkst, ja, also ich bin auch in der Ausgabe und da gibt es irgendeinen, der das alles gebaut hat und der passt schon auf mich auf und ich habe es gebucht. Wie siehst du das? Oder denkst du, das gibt's alles nicht,
Ja.
das Leben endet und dann ist Schluss.
Ich glaube nicht, ich glaube, da sind wir sehr ähnlich. Also ich glaube definitiv an diesen spirituellen Überbau, aber da ist natürlich dann die Frage der Feinheit. Da können wir uns dann in Feinheiten widersprechen. Aber ich glaube erstens mal, dass ich nicht zum ersten Mal hier bin, habe ich das Gefühl irgendwie. Und auf der anderen Seite glaube ich auch nicht, dass irgendwas anfängt und irgendwas endet. So wie es halt das auch so das energetische Prinzip einfach. Es geht dann irgendwas über. Habe ich so das Gefühl. Und ich glaube, das ist halt einfach eine extrem wichtige Phase jetzt gerade. Und ich glaube auch, dass wir alle da sind, um irgendwo eine Aufgabe zu erfüllen, gerade für eine Transformation. Es hat nur die Frage, in welche Richtung. Also es gibt halt diese Endzeitleute, die wollen diese Transformation in Richtung Verderben führen. Und dann haben wir hier Mad Max und Katastrophenzustände. Und dann gibt es auch noch ganz viele andere Optionen. Und ich glaube, dass da diese Energiefelder, die battlen sich jetzt gerade so ein bisschen. Und der Outcome kann sehr spannend sein, aber da wage ich mich nicht, irgendwelche Prognosen zu treffen.
Wenn du dir das anguckst, das können alle Journalisten auch bestätigen, wenn du das Unheil, das Böse, den Moloch, wenn du den detailliert beschreibst, hast du super geile Klickzahlen. Und wenn du aber die positiven Aussichten sagst, die eigentlich auch vor der Tür sind, man müsste nur selbst mitmachen, dann ist der Zugriff eher bescheidener. Woher kommt die Faszination für das Böse?
Gute Frage. Also viele Leute praktizieren das Böse, beten es an, beschwören es und so weiter. Das kommt jetzt alles auch so ein bisschen durch diese Epstein-Sache für den Mainstream in den Vordergrund. Für uns ist das kalter Kaffee. Und es gibt halt einfach Leute, die glauben wirklich, dass das der richtige Weg ist, dass sie diese bösen Energien, Entitäten oder was auch immer das sein soll, irgendwie anbeten und dann deren Plan vollziehen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, von dem, wie ich es jetzt bisher mitbekommen habe, ist es wohl so, dass einige Leute, die in den oberen Instanzen sind, wirklich davon ausgehen, dass sie Brandbeschleuniger sind für ein neues System, damit hier alles, dass der Topf überläuft quasi. Und dann können wir dann ganz neu wieder aufbauen. Und dann gibt es aber dann 1000 Jahre Frieden oder so, wie es Adolf gedacht hat. Diese ganzen Geschichten, also es bedeutet, die rechtfertigen ihr Handeln. Ob das jetzt Kinderschänderei ist oder ob das Kriegstreiberei ist oder was auch immer. Das ist alles einem übergeordneten Ziel irgendwie unterzuordnen. Und deswegen machen wir das. Eigentlich sind wir ja die Guten. Ja? Und ich glaube daran nicht. Ich glaube auch nicht, dass es das ein gutes funktionales System ist. Ich glaube, dass man diesen Planeten ehrlich gesagt mit ganz anderen Mitteln an viel bessere Orte bringen kann. Man müsste nicht diesen ganzen Quatsch dafür machen, um den Brandbeschleuniger zu spielen. Davon bin ich nicht überzeugt. Deswegen, ich habe einen relativ positiven Mindstate und ich bin auch optimistisch. Und ich glaube auch nicht daran, dass die Sachen alle ins Verderben führen werden. Aber das sind halt auch alles Spekulationen. Wir werden sehen.
Die Möglichkeit heute, dass Menschen mit ihren eigenen Kanälen ein Presseorgan darstellen, was eine unglaubliche Reichweite hat, das ist eine gute Möglichkeit. Was meinst du, wird das jetzt, wird man diesen Geist zurückbekommen in die Flasche mit irgendwelchen Zensurgesetzen oder sagst du, das geht nicht mehr? Man könnte auch heute die Bibel als deutsches Produkt verbieten und dann wieder auf Latein übersetzen. Der Geist ist aus der Flasche, das wird nicht passieren. Das ist ein Prozess. Wir sehen eben, dass die Gegenseite sich wehrt, aber eigentlich ist das verloren. Wir gehen da den richtigen Weg. Wie beurteilst du die Situation? Dass wir heute alle die Möglichkeit haben, Reichweite zu generieren mit Mitteln, die man sich ja vor 20 Jahren nicht hat vorstellen können.
Ja, auf der einen Seite kann es sein, dass es irgendwann endet. Das kann sein. Es kann aber auch sein, dass die Sache auch gewollt gerade in diese Richtung betrieben wird. Das muss man sich natürlich dann vors Auge führen. Das haben wir vorhin dann nochmal kurz angesprochen gehabt. Und zwar, dass man jetzt quasi dann aus der Dunkelheit ins Licht kommt und zwar mit Absicht. Also Carroll Quigley damals, als er Tragedy and Hope geschrieben hat, hat er eigentlich so gut wie alle Militär- und Kriegsgeheimnisse enthüllt, die wir in der Schule nicht so beigebracht bekommen haben. Aber er war halt kein Guter und er wollte auch nicht aufdecken. Der gehörte eigentlich ziemlich eindeutig zur Elite. Da hat er auch keinen Hehl draus gemacht. Es hieß halt einfach so, dass es jetzt einfach der neue Weg ist, quasi dann auch in der Öffentlichkeit statt zu finden. Das hat man ja gesehen, wie das auch mit der Musik und mit der Popkultur geschehen ist. Am Anfang hattest du nur so ein paar kleine Symbole und dann wurde es dann immer wilder und irgendwann hast du dann ganz offensichtliche satanische Rituale gehabt, wo dann 2 Millionen Leute dann irgendwo in Brasilien Lady Gaga dann zuschauen, wie sie ein satanisches Ritual abhält. Also man muss halt immer so Stück für Stück, ja, diese fabianische Art und Weise der Taktik der kleinen Schritte, so wie es eine Schildkröte macht, ja. Immer gucken, dass man eine Sache nach der nächsten in die Bevölkerung bringt und nicht mit der Tür ins Haus fällt. Damit man die Leute daran gewöhnt, dass dann irgendwann auch wirklich alle Herrschenden und so weiter absolute psychopathische Perverslinge sind. Und dann können wir das Thema abstreichen und dann hat man sich daran gewöhnt und dann denkt sich, ja, okay, das wird auch immer so bleiben. Da müssen wir uns jetzt dran gewöhnen. Ja? Und das ist halt auf jeden Fall ein Fehler. Deswegen bin ich schon der Meinung, dass man aufpassen muss, jeder Geist kann wieder in die Flasche zurück. Aber Wie lange gibt es uns überhaupt? Keine Ahnung. Was ist die letzten 100.000 Jahre passiert? Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht mal, was die letzten 6.000 Jahre passiert ist. Also es wäre schon auf jeden Fall ein guter Anfang, wenn man mal rausfinden würde, was wirklich tatsächlich innerhalb der letzten 2.000, 3.000 Jahre auf diesem Planeten politisch, religiös und so weiter historisch betrachtet passiert ist. Und dann könnte man mal vielleicht irgendwelche Zukunftsprognosen treffen. Aber ich glaube nicht, dass irgendwas irreversible ist für immer. Und ich glaube auch nicht, dass alles immer so bleiben muss, wie es jetzt ist. Dafür gibt es gar keine historischen Zeugnisse. Von daher einfach mal gespannt in die Zukunft gucken. Ich bin sehr gespannt darauf und ich gucke auch optimistisch in die Zukunft.
Dass du heute so open-minded und kritisch bist, hat ja mit einer Jugend zu tun, die man jetzt nicht unbedingt empfehlen würde und die man, als man klein war, auch nicht gut fand. Ja? Gibt es trotzdem etwas, wo du sagst, ja, ich bin aber dankbar dafür, dass ich mit diesen Karten ausgestattet wurde, weil deswegen bin ich da, wo ich heute bin? Oder sagst du, auf einiges hätte ich echt verzichten können, weil da war auch viel Glück dabei, dass ich heute da bin, wo ich bin?
Ich blicke nicht mit einem weinenden Auge in meine Vergangenheit, in meine Kindheit und so weiter. Das war alles sehr interessant. Ich habe sehr viele sehr interessante Sachen erlebt, die haben mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Und das allergrößte Glück der Welt hatte ich einfach so, dass ich eine Mutter gehabt habe, die die ganze Zeit hinter mir gestanden hat. Ja, mein Vater hatte sehr viel mit sich selbst zu kämpfen, muss man dazu sagen. Der hat ein wirklich sehr, sehr schweres Schicksal gehabt, ja, ohne jetzt ins Detail zu gehen. Aber trotzdem war der auch keiner, der mich misshandelt und geprügelt hat den ganzen Tag. Also von daher. Ich habe schon, was das angeht, einen familiären Halt genossen, der mich zu dem gemacht hat, der heute, das ist das Allerwichtigste. Scheiß auf den ganzen Rest, ja. Diese ganze Problematik rund um Krieg oder um Drogensucht in der Familie oder um Gewalt oder was auch immer dann in der Gegend, wo ich aufgewachsen bin, hier in Kreuzberg und so, das ist alles interessant gewesen, ist alles cool. Also ich bin hier, ich habe Arme und Beine, ich habe einen gut funktionierenden Kopf, ich habe einen gut funktionierenden Mund, ich habe alle Möglichkeiten der Welt, ich bin super dankbar für alles, was ich bisher erlebt habe. Ich bin super dankbar für alles, was ich kann, für alles, was ich habe. Ich bin super dankbar für die Leute, die mich unterstützen, für alle meine Möglichkeiten und ich gucke mit dieser Art und Weise in die Zukunft und bin mir sicher, dass mein Buch noch lange nicht geschlossen wird jetzt innerhalb der kürzesten Zeit, sondern da kommen noch sehr, sehr viele spannende Kapitel dazu. Ich werde mich doch nicht von diesen ganzen Sachen jetzt irgendwie in den Mindstate bringen lassen, zu sagen, ey, wir leben hier in der Hölle. Das stimmt nicht. Dieser Ort hier, dieser Planet, das hat, wie du das auch gerne oft sagst, das ist ein Angebot, ja? Und du musst halt gucken, welche Energiefelder du dich eintappst. Und ich bin nicht bereit dazu, mich jetzt irgendwie kaputt zu machen oder in so einen resignativen Mindstate zu versinken, dass ich sage, alles ist hoffnungslos, das passt überhaupt nicht zu mir. Aber trotzdem muss man nüchtern analysieren und muss gucken, ey, guck mal, pass auf, Leute, es ist halt nun mal so. Die sind halt nun mal Perverslinge, die uns regieren. Die sind halt nun mal korrupt. Die wollen halt nun mal unsere Kinder in den Krieg treiben. Wir müssen halt einfach mal so darüber reden, ja? Und was da daraus sich resultiert, das werden wir sehen.
Du bist ja einer der 100 Autoren im Buch Endlich Frieden und wir beide sind in der Situation, dass wir noch Orient in uns haben. Du hast ja, glaube ich, zwei iranische Elternteile. Bei mir ist es ja nur mein Vater, meine Mutter kommt aus Deutschland. Was kann dieses Land denn eigentlich von uns, den Zugereisten, auch wenn die hier groß geworden sind am Ende des Tages, lernen und umgedreht?
Boah, sehr schwer zu beantworten. Ich weiß nicht, ob man das in Länderkategorien so wirklich aufteilen kann. Ich kann mit diesem Konzept nichts mehr anfangen. Ich habe jetzt gerade wirklich tatsächlich angefangen, als jemand, der kein Abitur hat und in einer Einzimmerwohnung ohne Dusche aufgewachsen ist, mit nur 5 auf dem Zeugnis, mein erstes Buch zu schreiben. Ich hatte niemals gedacht, dass ich irgendwann lesen kann, richtig. Also ich war auch noch nie ein Bücherwurm. Aber ich habe jetzt wirklich angefangen, weil ich damals mit dir, damals bei unserer Live-Show, habe ich den Leuten versprochen, ich werde es mir ans Bein binden, ich werde Dokumentation machen aus meiner Perspektive, weil ich dachte, diese ganze Migrationshetze, also das größte Problem von Deutschland, während es so richtig ekelerregend bankrott untergeht, ist also Migration, wirklich? Ich habe da eine andere Perspektive drauf, deswegen habe ich gesagt, ich mache diese Doku. Aber es hat halt irgendwie nicht funktioniert. Ich habe die ersten 20 Minuten gemacht, dann war auf einmal diese AI-Voice weg und dann hatte ich keine Motivation mehr und dachte mir, Alter, das ist echt eine Menge Arbeit. Weißt du was? Schreib doch ein Buch. Da mache ich jetzt ein Buch, die Destabilisierung von Deutschland, aus meiner Sicht, als jemand, der eben kein Akademiker ist. Ja? Und trotzdem wird es, glaube ich, eine Sache sein, die viele Probleme hier aufzeigen wird. Deutschland für mich selber hat seit der Recherche einfach so seinen Zauber verloren im Kontext eines Landes, wo man jetzt sagen muss, ey, dieses Deutschland, das muss ich jetzt verstehen. Also ich verstehe es jetzt immer noch nicht so ganz. Für mich ist Deutschland seit 1871 eigentlich eine Währungsunion. Und wenn man sich mal überlegt, was danach passiert ist, dann ist es relativ eindeutig, dass es auch zu Teilen gegründet dafür wurde, damit ein Kaiserreich existiert, was in den Ersten Weltkrieg getrieben wird. Und dieselben Leute, die dahinter waren, diese Destabilisierung an den Tag zu fördern, die haben dann wahrscheinlich dann auch ihren Profit nach dem Zweiten Weltkrieg genossen. Und es ist definitiv ein Angriff vorhanden auf dieses Deutschland. Es ist definitiv ein Angriff vorhanden auf den Iran. Ich sehe da wirklich sehr, sehr viele Parallelen, ja, wie man da diese Völker einfach komplett systematisch ausbluten lässt Und da muss man halt gucken, dass man nicht mehr in diesen Kategorien denkt. Ich bin Mensch, ich bin hier auf diesem Planeten, alles gehört mir und nichts gehört mir. Ja? Ich bin genauso gleichberechtigt wie jeder andere und ich habe gar keinen Anspruch darauf. Klar sind meine Wurzeln im Iran, meine Wurzeln sind teilweise auch hier in Deutschland, aber die Sache ist sehr viel komplizierter. Ich bin auch Amerikaner. Ich bin sozialisiert aus amerikanischen Medien. Ich habe alle Filme und Stand-up-Comedy und Comics und so weiter, die ich alle genossen habe, es war nicht deutsch, das war alles von Übersee. Also was bin ich jetzt hier? Ja, muss man sich mal die Frage stellen.
Du bist vom militärisch-industriellen Komplex über Marvel geprägt worden. Das
Auch.
bist du.
Das stimmt. Das stimmt.
Das
Ja.
bist du auch.
Ja,
Gut,
du hast absolut
finde ich
recht.
aber in Ordnung. Belasch, letzte Frage an dich. Du hast an diesem Buch ja teilgenommen, obwohl da sehr viele Menschen auch drin vorkommen und sagen, oh, Kontaktschuld. War dir das egal?
Ja, aber ich habe an diesem Buch nicht teilgenommen, um den Frieden auf der Welt zu wahren. Ich habe da an diesem Buch teilgenommen, weil Heiko Schrank mich gefragt hat, ob ich teilnehme und ich mag ihn. Er war öfter bei mir zu Gast. Deswegen habe ich ihm ein Kumpel quasi keinen Gefallen abgeschlagen. Also so viel mehr habe ich mir dabei auch gar nicht gedacht, ehrlich gesagt.
Das Buch hast du wahrscheinlich auch schon in den Händen gehalten, um zu sehen, wer da alles so schreibt. Was versprichst du denn eigentlich von dem Buch? Weil die Leistung besteht ja darin, dass Leute, die sich normalerweise nicht unbedingt über den Weg laufen, aber das hat auch mit Zufall zu tun, weil man läuft an einem Dreh, wenn man einfach nicht über den Weg. Was denkst du, was soll der Impact des Buches sein? Was würdest du dir wünschen? Für wen ist das Buch?
Ich muss mal dazu sagen, aber ey, ich bin da nicht abgeneigt, was den Gedanken angeht, zu sagen, ey, weißt du was, ich möchte da nicht stattfinden, weil der und der ist da mit dabei. Ich habe deswegen Apolut verlassen. Ja, für mich ist Paul Brandenburg ein Neonazi. Also nicht er ist ein Neonazi, sondern er vertritt Neonazi-Positionen. Alles, was du googeln kannst, kannst du mal ChatGPT gerne fragen, was definiert einen Neonazi aus den 90er Jahren? Ja? Und da wirst du ungefähr 80% bei Paul Brandenburgs Posts wiederfinden. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich gar keinen Bock, in seinem Format stattzufinden. Wenn Apolut, wenn du jetzt mich fragen würdest, so wie in dem Fall, ich weiß jetzt gar nicht, wo das hier rauskommt, aber ey, würdest du was für Apolut machen? Ja, klar, weil das ist K-1. Ja, ich mag K-1. Ich mag auch die anderen Leute, die mit Apolut zu tun haben. Ich mag Jens Fischer-Rodrian sehr. Ja, aber ich muss nicht im selben Format stattfinden. Und wenn andere Leute dann sagen, ey, weißt du was, da ist so ein Milei-Fanboy von Markus Krall irgendwie und ich habe da gar keinen Bock, da irgendwie stattzufinden, weil die Sachen, die er vertritt, haben mit Frieden nichts zu tun und da halte ich meinen Abstand, sage ich, ey, das ist deine Entscheidung, ist vollkommen in Ordnung, ich habe da nichts dagegen. Ja? Aber was erwartet man von so einem Buch? Es wird nichts ändern. Das ist halt einfach die Wahrheit dahinter. Es wird vielleicht dem einen oder anderen vielleicht einen kleinen Funken dazu geben, in die persönlichen Geschichten und in den Mindstate dieser vielen Hund, also dieser 100 Autoren irgendwie reingucken zu können, um sein eigenes Bewusstsein vielleicht ein bisschen wachsen zu lassen. Und dann ist es ja schon dann automatisch eine kleine Veränderung. Ja? Aber es wird einfach der Tropfen auf dem heißen Stein bleiben. Alles, was wir hier machen, diese Gespräche, diese Bücher und dies und das und jenes, können alle zusammen vielleicht den Schneeballeffekt irgendwann ergeben, um diesen Bewusstseinsprozess, also diesen Wandel irgendwie hervorzurufen, von dem Rudi damals gesprochen hat, wo ich eigentlich sicher bin, dass das passieren wird. Ich habe schon damals 2010, 11, 12 zu den Leuten gesagt, ey, diese Welt wird sich in meine Richtung drehen. Ihr werdet sehen. Ich bin jetzt hier gerade hier der Einzige, der darüber redet hier in meiner Hood und so weiter, da gab es ja keinen anderen, über den 11. September und Geheimgesellschaften und diesen ganzen Scheiß. Aber ich habe den Leuten gesagt, wartet 10 Jahre und ich verspreche euch, die Sache wird ganz anders aussehen. Ja? Und genau das passiert jetzt auch. Lass uns einfach gespannt bleiben und gucken. Ja? Es kann nie schaden, sich für irgendwelche Friedensprojekte einzusetzen. Das ist keine verschwendete Energie.
Also die Bubble derer, die bereit sind, hinter die Scheibe zu gucken, die wird größer. Das kann man schon unterschreiben.
Ja.
Die Frage ist, ob wir es erleben, dass sie platzt und wo wir dann landen. Das ist die Frage.
Ja, vielleicht muss es auch gar nicht platzen, weil platzen könnte nämlich auch mit katastrophalen Folgen zu tun haben. Das wollen wir nicht. Also sowas wie Weltkrieg oder irgendwas noch Schlimmeres. Also, wer weiß.
Belasch, vielen Dank für das Gespräch. Licht und Schatten heißt dein Beitrag auf Seite 134. Man hat ja nur zwei Seiten. Hast du sehr schön aufgegliedert, dass du ja zwischen beiden Polen immer hin und her switchen musst, aber erkennst, dass das dazwischen eigentlich etwas ist, wo man immer hinter, was man immer auf der Uhr haben muss. Und das finde ich auch interessant. Ich habe da einige Sachen drin gelesen, die ich so nicht kannte, aber ich möchte mit dir sowieso dann nochmal ein etwas längeres Gespräch führen. Also das ist dann eher so das angeskriptete Länge. Kriegen wir alles noch hin. Aber erstmal vielen Dank und auch Glückwunsch zum neuen Format. Du arbeitest am Frieden. Das kann man auf jeden Fall sagen.
Dankeschön. Danke.
Danke auch.
Endlich Frieden. Jetzt neu. Das wahrscheinlich größte Friedensbuch aller Zeiten. 100 bekannte Persönlichkeiten haben zusammengefunden und setzen ein starkes Zeichen für den Frieden. Mit dabei sind unter anderem Dr. Eugen Drewermann, Professor Dr. Sucharit Bhakti, Dr. Daniele Ganser, Dr. Markus Krall, Professor Dr. Max Otte, Philipp Hopf, Kaivan Sufisiawasch, Mark Friedrich, Dr. Michael Nils,
Dr. Ulrike Giro, Thomas Berthold, Gerald Hüther, Rüdiger Dahlke, Lisa Fitz, Andreas Popp, Matthias Langwasser, Jürgen Fliege, Uwe Steimle und viele weitere mutige Autoren. Die deutsche Politik plant offen eine neue Wehrpflicht, Rüstungsausgaben in unglaublichen Höhen und aktive Kriegsbeteiligung. Es ist genau jetzt Zeit, ein klares Zeichen für den Frieden zu setzen. Sei auch du Teil der großen Friedensbewegung und erhebe deine Stimme. Bitte verschenke das Buch auch an junge Menschen, die selbst noch nicht für Krieg und Frieden sensibilisiert sind. Ab jetzt überall erhältlich, auch als Hörbuch und E-Book verfügbar. Lasst uns eine Friedenswelle auslösen, die nicht mehr zu übersehen ist.